Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Conflict Zone. In dieser Interviewreihe prüft Tim Sebastian Politiker auf Herz und Nieren. Die jüngste Ausgabe der Reihe hat nun für Aufsehen gesorgt, denn der Brite hat offenbar geschafft, was bislang noch keinem deutschen Kollegen gelungen ist. Er habe die AfD-Chefin Frauke Petry entzaubert oder besser gesagt gegrillt. Mit diesen Worten wird das Video gefeiert und durchs Netz gereicht. Was macht diesen Polit-Talk so besonders und wie wird man dem Phänomen AfD und seiner rechtspopulistischen Propaganda inhaltlich eigentlich am besten gerecht? Darüber reden wir in dieser Breitband-Ausgabe mit Vera Linz.
Und mit dem Visa-Mikrofon. Herzlich willkommen. Außerdem hoffen wir heute darauf, dass Audios die nächsten viralen Hits werden. Bisher sind es ja immer Videos und Fotos, die sich rasend im Netz verbreiten. Reine Hörstücke dagegen, die haben es schwer, zu Unrecht. Wie der Traum vom Social Audio wahr werden soll, das berichten wir heute in der Sendung. Und wir stellen Ihnen die kinetischen Installationen des Medienkünstlers Nils Völker vor.
Ja, und wie immer gibt es natürlich Netzmusik. Und los geht's mit einer Kombo aus London und Amsterdam. Water Pistol bestehen aus Naomi Zeilmarker und James Powell. Und wir hören von ihrer zweiten EP das Stück Woman, See You Soon.
Into the sun we ride, passing shoeless women, dirty dogs and butterflies. The sea throws its soul up to a soil and sings out, please, please, look at these lonely souls, take her hand, provide a shelter, ask her name. But you gotta go. Woman, see you soon. Woman, see you soon. Woman, see you soon. Woman, see you soon. Gonna make you sing slow down with the sea until your voice swells with the waves. What's gonna make you howl with the wind that turns the water and wish as you climb across your day. Your sorrow is never cured by the things you didn't say. Your meaning is ever stolen by incidental noises. You're losing out to vapors that trail across your wings. You're losing out to vapors that trail across your wings. You're losing out to vapors that trail across your wings. You're losing out to vapors that trail across your wings. You're losing out to vapors that trail across your wings. You're losing out to vapors that trail across your wings. Singing, woman, see you soon. Woman, see you soon. Woman, see you soon. Woman, see you soon.
Breitband Topic.
Wie entzaubert man die AfD? Was hat die Partei außer der Mobilisierung gegen Flüchtlinge inhaltlich noch zu bieten? Erst nachdem die AfD Mitte März Wahlerfolge gefeiert hat und ihr Parteiprogramm geleakt worden ist, begannen die Medien mit der tieferen Analyse des Phänomens AfD. Zuvor waren Journalisten an den populistischen Thesen der AfD-Politiker meist abgeprallt. Interviews und Talkshows schienen untauglich zu sein, um deren rechtspopulistischen Kern bloßzustellen.
Für viele hat das jetzt der britische Fernsehjournalist Tim Sebastian besser gemacht. Ihm sei es gelungen, in einem Interview für die Deutsche Welle AfD-Chefin Frauke Petri zu demontieren. Stimmt das? Darüber reden wir gleich mit Michael Haller, Medienwissenschaftler und emeritierter Professor am Lehrstuhl für Journalistik der Universität Leipzig. Vorher fasst Markus Richter zusammen, was das Interview von Tim Sebastian für viele so besonders macht.
You should ask me questions about how you want to change German European politics, shouldn't you?
You can answer questions.
Oh yes,
as
I do all the time.
I'm going to ask the questions that I'd like to
Yeah,
ask,
you can do, but
because that's what a free press does.
Der AfD-Vorsitzenden Frauke Petri gefällt die Art von Fragen nicht, die ihr der Journalist Tim Sebastian in Conflict Zone, einer politischen Interviewsendung der Deutschen Welle, stellt. Sebastian erwidert: Ich stelle die Fragen, die ich will. So funktioniert freie Presse. Und überhaupt lässt der Interviewer nicht locker. Drängt Petri immer wieder in die Enge, lässt keine Ausflüchte und Halbantworten zu. Das Video des 26-minütigen Interviews wird in Netz und Medien begeistert weitergereicht. Aber warum eigentlich? Weil es denen von der AfD endlich mal jemand so richtig gezeigt hat? Weil überhaupt mal auf Augenhöhe geredet wurde?
Ich bin jetzt nicht sicher, aber bei dem Ergebnis 10, 11, 12 Abgeordnete können das
12
werden.
12 Abgeordnete wurde eben genannt.
Haben Sie so viele?
Ja, wir haben 30 auf der Liste, Herr Becker. Die haben Sie wahrscheinlich gesehen. Ne?
Die Begeisterung über das Sebastian-Interview liegt vielleicht daran, dass der Umgang mit der AfD einmal zu oft von einer gewissen Planlosigkeit gekennzeichnet war, wie hier beim Gespräch zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zwischen SWR-Moderator Sascha Becker und AfD-Pressesprecher Jan Bollinger. Aber wie konnte es dazu kommen? Solange es ging, hatte man der AfD einen Platz in der breiten Medienöffentlichkeit verweigert. Der Tenor in etwa: mit Rechtsaußen wollen wir nicht reden. Es wurde zwar über und auch mit der AfD gesprochen, aber eben immer nur über das Gesamtphänomen, nie bei alltäglichen politischen Diskussionen. Für die AfD war das natürlich eine perfekte Vorlage, sich als Opfer darzustellen.
Rassismus, Hetze, Hass, das sind alles Vokabeln, die setzen etwas, anstatt sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen, wird etwas gelabelt, damit man sich mit den Argumenten nicht auseinandersetzen müssen. Man versucht es außerhalb des Diskurses zu stellen. Und das ist nicht richtig.
Die EU-Abgeordnete und stellvertretende AfD-Parteivorsitzende Beatrix von Storch bezieht sich in der Talksendung Anne Will zwar konkret auf das Verhalten anderer Politiker, aber auch die Medien haben sich eben damit zufrieden gegeben, die Partei als Rassisten oder Hetzer außen vor zu lassen. Das Problem? Am 13. März schaffte es die AfD mit großen Prozentzahlen in die Landtage von Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Nun musste man mit ihnen reden.
Wir wollen eben nicht nur die einseitige Förderung der Kita-Plätze und dann die Diskriminierung der Mütter, die zu Hause sind, als Heimchen am Herd.
Häufig ist die AfD schwer zu fassen. Als es eben in jener Anne-Will-Sendung um die Förderung von Kita-Plätzen geht, flüchtet sich von Storch in eine diffuse "Was die Politik jetzt macht, ist schlecht, wir wollen das anders"-Rhetorik, die erst auf den zweiten Blick offenbart: einen konkreten Plan gibt es gar nicht. Die Talkrunde bei Anne Will hinterfragt das nicht weiter, geht einfach zum nächsten Thema über, bei dem die AfD ebenfalls scharf angegriffen wird, aber eben doch mit ihren Floskeln irgendwie davonkommt. Und hier kommt Tim Sebastian ins Spiel. Er lässt nicht locker.
You see, that's the difference between the so-called Schießbefehl, which actually was in order at the inner.
Sehr lange versucht er zum Beispiel, Frauke Petris Schießbefehl-Äußerung zu hinterfragen, legt immer wieder nach, ist genau informiert und stellt abschließend klar, dass es keine genaue Antwort gab, lag daran, dass Frauke Petri keine klare Antwort geben wollte. Und damit hat Sebastian gezeigt, wie man mit der AfD auch reden kann, ohne sich ablenken und vorführen zu lassen.
Das sagt unser Autor Markus Richter, wobei ich schon ein wenig erstaunt war, muss ich sagen, wie viel Aufmerksamkeit das Interview bekommen hat. Letztlich hat da ein Journalist für mich seine Arbeit gemacht, war gut vorbereitet und hat seinen Gast nicht ausweichen lassen. Das sollte aber, finde ich, für ein kontroverses politisches Interview selbstverständlich sein. Und ich hatte jetzt auch nicht so das Gefühl, dass ich Frauke Petri groß anders erlebt habe als sonst auch, vielleicht ein wenig eingeschüchterter.
Na gut, die Frage ist natürlich, was man wirklich Neues erfahren hat. Und man muss hier auch der Objektivität halber sagen, es gab auch Kritiker im Netz. Also es gab auch Leute, die das Interview jetzt nicht so toll fanden. Meine These ist so ein bisschen, dass man es gelobt hat, weil man solche Art von Interviews, wo jemand sie ziemlich hart und hartnäckig angegangen ist, eben im deutschen Fernsehen eigentlich gar nicht sieht oder nicht mehr sieht. Ja, aber wir wollen mal sehen, was Michael Haller dazu sagt. Er ist emeritierter Medienprofessor an der Universität Leipzig. Vorher haben wir noch ein bisschen Musik von Joe Criss, einem Rapper aus Brooklyn, der melodische Songs mit fetten Beats unterlegt. Und wir hören seinen aktuellen Song Cigarettes. Dort macht er auch als R&B-Sänger eine ziemlich gute Figur.
Joe Criss mit Cigarettes bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Frauke Petri wird im Deutsche Welle-Interview gegrillt. Die AfD-Chefin ist demontiert, auseinandergenommen und entlarvt worden. Tim Sebastian hat sie vorgeführt. So lauten einige Meinungen, die derzeit im Netz kursieren. Eben konnten Sie hier schon Ausschnitte aus dem Interview hören. Ein Link zu dem ganzen Interview finden Sie auf unserer Seite, damit Sie sich selber eine Meinung bilden können.
Ja, vorab aber können Sie hören, was ein Fachmann dazu sagt, der sich bestens mit der Kunst der Interviewführung auskennt. Michael Haller ist emeritierter Professor an der Universität Leipzig und heute wissenschaftlicher Direktor des Instituts für praktische Journalismusforschung in Leipzig. Und mit ihm haben wir gestern gesprochen über das Interview. Und unsere erste Frage war, ob er Verständnis dafür hat, dass dieser Polit-Talk mit Tim Sebastian so bejubelt worden ist.
Also man sieht schon, dass hier die klassische Technik des Interviewens beherrscht wird. Es ist eben auch eine Technik, die nicht von ungefähr aus dem angelsächsischen Raum stammt, also insbesondere auch aus dem britischen Raum stammte, historisch gesehen, indem hier einfach beharrlich nach Sachverhalten gefragt wird und nicht einfach nach Meinungen und Einstellungen. Und damit haben viele deutsche Journalisten aus vielerlei Gründen einfach eine gewisse Mühe. Und hier, ja, Sebastian hat das hier geradezu exemplarisch vorgeführt, wie man das macht.
Kann es aber nicht auch was mit der Persönlichkeit der Interviewer zu tun haben? Also, dass es vielleicht solche Persönlichkeiten nicht mehr in der Zahl gibt oder eben, dass vielleicht ein anderes Schamgefühl mittlerweile vorherrscht, dass man die Interviewten nicht so kompromittieren möchte oder denkt, das nicht zu dürfen?
Da kommen verschiedene Gründe zusammen. Noch in den 70er, 80er Jahren war eigentlich das kontrovers geführte Interview, gerade gegenüber Akteuren jetzt aus der Politik, eigentlich gang und gäbe. Das berühmte Spiegelgespräch zum Beispiel war konfrontativ geführt, indem die Interviewer eine bestimmte Position eingenommen haben dem Interviewten gegenüber und diese Position auch sehr genau vorbereitet hatten, also eine entsprechend dichte Sachgrundlage hatten, um daran dann auch die Aussagen und Ausführungen des Interviewten sozusagen zu checken und zu sagen, aha, jetzt haben Sie das so dargestellt, aber uns liegen die und die Informationen vor oder dazu hat der und der das noch einwendend gesagt oder dazu gibt es die und die Studie oder dergleichen mehr. Sodass also auch immer die Einlassungen des Interviewten überprüfend hinterfragt und weitergezogen werden konnten. Und dieser Stil, der ist im Laufe der letzten 20, 30 Jahre auch beim Spiegel selbst zurückgenommen worden zugunsten, wie wir das nennen, explorierender Interviews auf der einen Seite, also dass man befragt, dass man das Interview mehr wie ein Podium benutzt, auf das dann der andere sich zeigen und darstellen kann. Das ist die eine Seite und im Fernsehen die andere Seite ist, dass anstelle dieser etwas härter geführten Interviews mehr und mehr, wenn ich es etwas despektierlich sagen darf, diese Palaverrunden, genannt Talk, mehr und mehr eingeführt und in Szene gesetzt wurden.
Man hat den Eindruck, dass anstelle der Tiefe Moralvorstellungen eine immer größere Rolle spielen und in den Mittelpunkt gestellt werden von den Interviewern. Wie gefährlich ist es eigentlich zu glauben, dass die bessere, sag ich mal in Anführung, Moral allein über das Interview entscheidet?
Also ich glaube, dass oft ja, vermeintlich moralische Fragen und Kontexte angesprochen werden, oft genug auch, weil die Interviewer, was die Sachebene, die Sachverhalte betrifft, nicht hinreichend gut vorbereitet sind. Es ist natürlich leichter zu sagen, ja, was denken Sie über, was haben Sie für eine Meinung von oder finden Sie nicht auch richtig? Also so einen Interviewpartner anzugehen, das ist ganz einfach. Ja? Solche Fragen fallen jedem ein. Aber genau nochmals Aussagen und Handlungen zu rekonstruieren, sich genau vorzubereiten, zu sagen, das Zitat oder die Aussage oder die Handlung, die fand so und so statt und das legen wir nochmals vor und fassen nochmal nach. Das ist natürlich auch eine ganz andere Strenge, ja, die damit auch in die Interviewführung reinkommt, die auch bedingt, dass man auch ein solches Interview über 15 Minuten führen und auch durchziehen kann.
Wir haben ja in jeder Talkshow, ich sage es mal in Anführung, einen Quoten-AfDler, an dessen Meinung hat man aber oft den Eindruck, die Journalisten nicht immer wirklich interessiert sind. Das wäre jetzt die Frage, inwieweit spielt denn das in diesen Vorwurf der Lügenpresse mit hinein?
Wenn wir das nochmal aufrollen, wie es zu dem Vorwurf der Lügenpresse kam, dann spielte eher eine Rolle, dass man sich in der Berichterstattung, also nicht in der Debatte, sondern in der Berichterstattung, auch viele politisch relevante Vorgänge in Europa, also die viel diskutierte Berichterstattung über die Ukraine etwa oder die Art und Weise, wie die russische Politik dargestellt wurde und so weiter, wurde von einer ganzen Reihe von Menschen, insbesondere in neuen Bundesländern, als allzu einseitig empfunden. Und da ist auch was dran. Das ist nicht nur fantasiert, dieses Gefühl der Einseitigkeit. Das war der Anfang und daraus wurde dann ein zunehmend konfrontatives Voneinander sich abgrenzen, indem dann auch diejenigen, die, sagen wir mal, Pedigisten und AfD-Wähler sind, sagten, das, was in den bürgerlichen, dann sogenannten Systemmedien steht, das ist sowieso so einseitig und wir werden da so entstellt, dass man die schon gar nicht mehr wahrnimmt und nur noch mit Buhrufen und im schlimmsten Falle auch noch mit Tätlichkeiten sozusagen sanktioniert und sich da von denen abgegrenzt sehen möchte. Und damit ist dann auch das eigentlich Wichtige, für was Journalismus in dieser Gesellschaft unter anderem da ist, nämlich das gesellschaftliche Gespräch, die Auseinandersetzung, aber die diskursive Auseinandersetzung, die also verständigungsorientiert sein soll, die ist damit gestört und zwar schwerwiegend gestört zurzeit. Und das sieht man auch an diesem Interview, das der Sebastian mit Petri geführt hat. Da sind doch Verwerfungen und über die Konfrontation laufende Gegensätze, die nicht mehr auflösbar zu sein scheinen. Also man hat schon auch den Eindruck, Sebastian will die Petri demaskieren, will sie quasi nageln auf bestimmte Aussagen und sie damit auch quasi entlarven. Und das funktioniert ein Stück weit, aber auf der Ebene, wie geht man kommunikativ miteinander um, würde ich sagen, manches suboptimal.
Das wäre nämlich genau meine Frage, wenn wir jetzt nochmal auf das journalistische Handwerk zurückgehen, ja, was diese enthüllenden Interviews betrifft. Wie viel Provokation ist da erlaubt? Sie sagen, da waren wahrscheinlich jetzt in diesem Fall schon Linien überschritten.
Also aus der Perspektive des Interviewers ist natürlich viel erlaubt. Die Frage ist, welche Risiken geht er ein? Also er hat ja, das ist ja das Schöne am Interview, dass man dieses auf Augenhöhe führt. Das heißt also, der Interviewte kann jederzeit sich der Antwort verweigern, kann sagen, warum er die Frage unangemessen oder unterstellend oder dergleichen findet. Das macht in dem Interview Frau Petri mal an einer Stelle, aber sie macht es an einer falschen Stelle und gibt damit dem Sebastian die Möglichkeit zu sagen, also die Fragen stelle ich und nicht Sie. Da wären andere ausgebuffte Politiker der etablierten großen Parteien wesentlich rigider damit umgegangen.
Ich würde gerne noch mal auf die Interviews kommen, die wir in den deutschen Medien haben. Offenbar sind ja die aktuellen journalistischen Formate nicht geeignet, die AfD angemessen darzustellen oder ich sag's mal salopp zu knacken. Was schlagen Sie vor? Wie muss man vorgehen als Journalist? Sollte man sich zurückbesinnen auf alte Tugenden, besser recherchieren, besser nachfragen, neue Formate schaffen?
Ich glaube nicht, dass man in nächster Zeit ein irgendwie interessantes Interview in deutscher Sprache in einem deutschen Medium mit Frau Petri bekommen kann. Das war jetzt hier mit Sebastian in englischer Sprache in gewisser Weise nochmal eine Ausnahme. Vor diesem Hintergrund, meine ich, müssten die Medien, also die Journalisten, tatsächlich eher recherchieren. Sie müssten sehr präzise die Aussagen, die Einstellungen, die Behauptungen dokumentieren und sie transparent machen. Dort, wo eben Behauptungen jetzt von Politikern der AfD auf Vorurteilen aufbauen, auf falschen Sachverhalten aufbauen, dies in einer verständlichen, klaren Sprache zeigen und dazu die zutreffenden Sachverhalte zeigen. Also im klassischen journalistischen Sinne Sachaufklärung.
Vielleicht als abschließende Frage, in welcher Rolle sollte man dann den Interviewten denn eigentlich sehen? Eigentlich spricht man ja vom Interviewpartner. Ist es dann vielleicht doch eher der Interviewgegner oder der Herausforderer?
Also das hängt, Herr Wiese, davon ab, wen ich interviewe. Also wenn wir im soziologischen Sinne von Rolle sprechen, dann, wenn ich einen Politiker vor mir habe, dann habe ich einen Akteur. Da habe ich jemanden vor mir, der bestimmte Handlungen auch zu verantworten hat. Und da ist die Rolle des Interviewers gegenüber dieser Rolle des Akteurs auch diejenige, die hartnäckig am Ball bleiben, dies hinterfragt und sagt, du immer mit der Intention, du hast dafür auch Verantwortung zu übernehmen. Du hast das erstens klar zu machen, sodass deine Wähler, die Bürger, unsere Zuhörer folgen können und du hast dann auch für die Konsequenzen deines Handelns die Verantwortung zu übernehmen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Interviewpartner, die in einer anderen Rolle sind. Also nehmen wir mal die Welt der Kunst, der Literatur und so weiter, da hat man viel mehr ein Interesse daran, diese künstlerische Persönlichkeit kennenzulernen. Verstehen Sie, gibt es verschiedene Rollen, die der Journalist, bevor er das Interview führt, sich sehr genau reflektierend bewusst sein muss und dann auch den Interviewpartner in dieser Rolle festhalten muss. Und da sind unglaublich viele Fehler zu beobachten in den deutschen Medien von deutschen Interviewern, die einfach so ein Rollenshifting machen, die also den Interviewten mal in der Rolle, dann drei Fragen später in einer anderen Rolle, einfach weil man meint, das sei lustiger und unterhaltsamer. Aber es ist einfach nur nicht zielführend.
Herzlichen Dank, Michael Haller. Eine Langfassung unseres Gesprächs mit dem Medienwissenschaftler zur Kunst des politischen Interviews sowie den Link zur Sendung von Tim Sebastian finden Sie auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de.
Erinnert an Arctic Monkeys, The White Stripes oder Oasis. Roller Genoa, so heißt diese Band aus der Ukraine, die nach 3 Jahren Wartezeit endlich neue Songs veröffentlicht hat. Unter anderem den, den wir gerade gehört haben, Safe and Warm in Hunter's Arms.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und dazu begrüßen wir jetzt Jan Rehm im Studio. Hallo Jan.
Hallo Tim.
Hallo Jan, in dieser Woche versammelte Microsoft seine Entwickler zur Konferenz Build. Was gab es da Bemerkenswertes zu berichten?
Ja, der Konzern ist einen nahezu undenkbaren Schritt gegangen mit seinem Betriebssystem Windows auf die Linux-Entwickler zu. Die bezeichnete, oder besser gesagt Open-Source-Systeme wie Linux, bezeichnete der ehemalige Chef des Unternehmens Steve Ballmer in der Vergangenheit schon gerne mal als Krebsgeschwür. Aber jetzt gibt es ganz andere Töne zu hören, zum Beispiel von Windows-Vizechef Kevin Gallo.
Today I am so excited to announce the Bash Shell is coming to Windows. Yes, the real Bash is coming to Windows. This is not a VM.
Erstmals wird es ein natives Linux-Untersystem in Windows geben und die Bash Shell, das ist die erste Anwendung, die darauf läuft. Künftig soll es eine ganze Reihe von Linux-Anwendungen auch noch geben, die dann direkt unter Windows funktionieren. Und ja, man kann gerne sagen, eine kleine Revolution. Eine weitere Revolution, die Microsoft verlauten ließ, das Unternehmen will sich künftig stärker auf neue Interaktionen der Nutzer mit ihren Geräten konzentrieren, zum Beispiel mithilfe von Bots. Die sollen, ja stark vereinfacht beschrieben, intelligent aus dem Kommunikationsfluss des Nutzers erkennen, was der Nutzer denn will.
Wir bleiben aber erstmal bei zwischenmenschlicher Kommunikation. Wie sich die verändert, wenn Vater-Staat aufpasst, hat jüngst eine Studie in den USA untersucht. Tippe ich jetzt mal richtig, wenn ich vermute, Überwachung tut freiem Meinungsaustausch jetzt nicht so richtig gut?
Nee, wirklich nicht. Da tippst du ganz richtig. Und zwar gab es eine Studie im Journal Journalism and Mass Communication und die untersuchte speziell den Aspekt staatlicher Überwachung. Das Ganze basiert auf dem ja gut untersuchten Phänomen der Spirale des Schweigens. Demnach unterdrücken Menschen ihre individuelle Meinung, um soziale Ausgrenzung zu entgehen. In der Studie jetzt bekamen alle Teilnehmer eine neutrale Nachricht, dass die USA eine Terrorgruppe im Irak angegriffen hätten, und danach wurden ihnen einige Fragen gestellt. Rund die Hälfte der Teilnehmer wurde währenddessen immer wieder dezent an staatliche Überwachung erinnert. Im Ergebnis, die beeinflusste Gruppe war wesentlich weniger bereit, über neue oder abweichende Ideen zu sprechen, als die Vergleichsgruppe. Die Autorin der Studie, Elizabeth Stoichev, hat außerdem festgestellt, dass wer glaubt, nichts zu verbergen zu haben, noch viel schneller sein Kommunikationsverhalten anpasst. Sie betont außerdem, dass die zunehmende staatliche und private Überwachung die Grundidee des Internets als neutrale Plattform der Kommunikation und des Wissensaustausches unterläuft.
Kommen wir noch zum Meme der Woche. Diese Woche sind es die April-Scherze, die ich persönlich total hasse. Aber das Who is Who im Netz hat sich mal wieder mächtig ins Zeug gelegt, um die Nutzer in das Licht zu führen.
Genau, Amazon zum Beispiel, das hat angekündigt, in Berlin wolle man Rohrpost einführen, um besonders schnell kleine Pakete zuzustellen. Adobe will per verstecktem Plugin aus ordinären Bildern kleine Kunstwerke machen. Und Google, die trat gleich mit einer ganzen Phalanx an Scherzen an, vom selbstfahrenden Fahrrad in den Niederlanden über eine 360-Grad-Snoop-Dogg-Ansicht in YouTube bis zur Real-Reality-Brille Cardboard-Plastik, die nichts weiter eigentlich ist als eine transparente Plastikbrille. Und auch das D-Radio Kultur war zu Scherzen aufgelegt und dies den amerikanischen Nachrichtendienst NSA direkt im neuen Gebäude unseres deutschen Nachrichtendienstes BND einziehen, zur Untermiete sozusagen. Zu welchen Konditionen? Das wollte Videoblogger Thilo Jung dann in der Bundespressekonferenz wissen.
Gestern ist bekannt geworden, dass in dem großzügigen Neubau des BND in Berlin auch die NSA eine Etage beziehen soll. Ist das ein April-Scherzerstreiter? Und wenn nicht, warum zieht die NSA beim BND ein?
Ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen haben.
Das wurde heute Morgen verwendet.
Ja.
Können Sie das bestätigen?
Das kann ich nicht bestätigen, nein. Guter Versuch. Kann ich nicht bestätigen. Ja, genau. Wahrscheinlich gratis.
Ja, ob Thilo Jung die Vorlage einfach nur dankbar aufgenommen hat, um zu provozieren, oder ob er den Autoren des Scherzes auf den Leim gegangen ist, das werden wir wohl nie erfahren.
Ganz ehrlich, ich vermute eher Letzteres. Die Links zu den Medien und Meinungen von Jan Rehm zum Nachlesen, die gibt es bei uns auf unserer Seite auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Wishing you well with me, 'cause in that case I couldn't.
Death Star aus Frankreich waren das. Die Band ist übrigens ein Mysterium. 8 Alben gibt es mittlerweile online von ihnen. Die wurden auch schon über 26.000 Mal heruntergeladen. Trotzdem erfährt man ansonsten fast nichts im Netz über die Band. Oder Tim, hast du Informationen?
Naja, außer vielleicht, dass sie uns verlässlich mit neuer Rock- und Popmusik okay. versorgen. Die letzte Platte, die stammt aus dem vergangenen Jahr und die war mindestens genauso gut wie seine 7 Vorgänger.
Breitbandbesprechung.
Wir lieben Audio, Kino im Kopf. Zum Glück sind wir damit nicht ganz alleine, sonst wäre das ja hier auch eine ziemlich einsame Veranstaltung. Allerdings, im Netz war Audio bisher für viele noch nicht so sexy. Gesprochene Inhalte werden deutlich seltener abgerufen oder geteilt als Videos, Fotos oder Texte.
Ja, und da kennt man ja einiges, den Techno-Wikinger Crumpy. Grumpy Cat oder auch das Gangnam-Style-Video des koreanischen Musikers Psy. Das sind alles gute Beispiele für Internet-Memes, die viral durchs Netz gegangen sind. Also alles visuelle Inhalte, Fotos und Videos. Und im Kampf um die Aufmerksamkeit liegen die eben deutlich vorn. Noch, sagt Theresa Sickert, die jetzt hier bei uns, ist. Du hast dir nämlich angeschaut, mit welchen neuen Ansätzen der Traum vom Social Audio wahr werden soll. Hallo Theresa.
Hallo.
Aktuell machen sich eine ganze Reihe von Leuten Gedanken darüber, wie man eben Audios besser im Netz verteilen kann. Wer denn zum Beispiel alles?
Also die Bandbreite ist relativ groß. Da gibt es Startups, aber auch etablierte Medienhäuser, die experimentieren gerade, wie man Audio social, also sozialer machen kann. Und sozialer meint in dem Falle also leichter teilbar, vielen Leuten zugänglich und vor allem eben auch sichtbar, denn es gibt ja Audio eben im Netz. Es fristet aber leider immer noch ein Nischendasein. Und es ist auch so, dass Hörstücke zum Beispiel diskriminiert werden. Wenn man sich den Facebook-Algorithmus anschaut, dann wird der Video zum Beispiel bevorzugt. Wenn da also jetzt ein Audio-Link drin ist, dann wird der unter Umständen bei meinen Freunden gar nicht angezeigt werden. Und eine direkte Audio-Einbettung, die gibt es so gar nicht. Und der große Nachteil von Audio ist, es funktioniert nicht ohne Ton, so einfach das klingt. Aber wenn ich ein Video bei Facebook zum Beispiel habe und ich das auf stumm gestellt habe, dann ahne ich ja trotzdem, was mich erwartet. Und Audio muss sich dementsprechend also was überlegen, um daneben bestehen zu können. Und daran wird gearbeitet.
Genau, wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen? Was gibt es da für Ideen, Theresa?
Also es gibt 2 Apps, die längere Audios, wie zum Beispiel Podcasts, in kleinere Häppchen unterteilen wollen und eben eine visuelle Komponente dem Ganzen noch hinzufügen. Da ist zum Beispiel die belgische App TapeRite und auch das US-amerikanische Startup Clemmer. Die funktionieren aber noch ein bisschen unterschiedlich. Bei TapeRite kann man eigene Podcasts hochladen und dann bestimmte Stellen im Audio markieren, indem man eine visuelle Komponente, eine sogenannte Card hinzufügt. Das ist ein digitales Kärtchen, wo noch Zusatzinformationen draufstehen, ein Zitat, ein Bild, eine ergänzende Information oder ein Link. Und dieses Kärtchen kann ich dann über andere soziale Netzwerke teilen. Und wenn ich dann eben das anklicke, dann komme ich wieder direkt zu der markierten Stelle im Audio. Und das ist natürlich total super, weil ich einzelne Highlights innerhalb eines langen Audios hervorheben kann. Denn wenn eben ein Nutzer den gesamten Podcast zum Beispiel nur anklickt, dann muss der gleich am Anfang begeistert werden, sonst ist der Nutzer eben wieder weg. Mit Highlights arbeitet auch die App Clemmer. Da ist es aber so, dass man nicht nur eigene Podcasts einspielen kann, sondern auch fremde Inhalte von anderen Plattformen wie Soundcloud oder iTunes einbetten kann. Und auch da wird ein Highlight rausgeschnitten und dann als Mini-Soundclip in ein anderes soziales Netzwerk geschossen.
Die Wahrheit. Die absolute Wahrheit.
Über Brüssel!
Ja, das funktioniert natürlich super. Ja, das sind 7 Sekunden absoluter Klickköder. Und eigentlich geht es in diesem Podcast auch von unserem Kollegen hier Markus Richter nicht um Brüste, sondern es geht um BHs. Tatsächlich auch ganz seriös. Aber natürlich habe ich jetzt mal die Stelle rausgeschnitten, die ganz besonders eben auf Klicks geht. Und ich habe tatsächlich auch damit mehr Impressions, mehr Engagement bekommen. Also mehr Leute haben den Link angeklickt, als wenn ich einfach nur einen Audio-Link gepostet habe. Und der Podcast ist natürlich eben hinterlegt und ich komme dann auch direkt eben zu Klemmer weiter, dem Empfehlungsnetzwerk. Da finde ich dann noch mehr Hörtipps von anderen Nutzern, eben auch alles in Sekundenschnelle, kann Playlisten durchsuchen oder Nutzern folgen, wie zum Beispiel TechCrunch oder auch dem Time Magazine oder eben auch dem öffentlich-rechtlichen New Yorker Radiosender WNYC.
WNYC ist ja auch bekannt für innovative Podcasts, wie zum Beispiel Radiolab. Die experimentieren doch sicher nicht nur mit Klemmer, oder?
WNYC ist ganz vorne beim Social Audio. Die haben schon diverse externe Dienste ausprobiert, aber auch eigene Ideen entwickelt. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Video zum Beispiel wird in der Facebook-Timeline bevorzugt. Also haben die sich gedacht, gut, machen wir eben aus Audio einfach mal Video mit sogenannten Audiogrammen. Das sieht dann aus wie ein kleiner Audio-Player mit einer Soundkurve. Es spielt aber tatsächlich ein Videofile ab, kann es dann eben auch bei Facebook, Instagram und Twitter teilen und man hat eben aber das Gefühl, oder der Algorithmus hat das Gefühl, ja klar, eben hier ist ein Video und es rankt das also besser. Das heißt also, mir wird viel schneller eben auch ein Audio in meiner Timeline zugespielt und ich habe eben trotzdem eine visuelle Komponente, auch eine bewegende Soundkurve und ich werde natürlich erstmal wenigstens aufmerksamer. Was man aber dazu sagen muss, theoretisch kann das jeder auch mit einer Freeware in einem Video-Editor machen, aber das Schöne ist auf jeden Fall, es geht hier wieder um ein Highlight aus einem gesamten Podcast.
Okay, ich fasse mal zusammen, all diesen Angeboten geht es darum, Hörstücke sichtbarer und teilbarer zu machen, so wie sich das ja im Internet auch gehört, um wahrgenommen zu werden. Nun haben wir das New Yorker Startup Anchor und die wollen aber noch mehr. Was wollen die denn genau?
Die wollen nämlich sogar ein eigenes Social Network sein für eben reines Audio und man kann sie vergleichen mit Twitter, dem Kurznachrichtendienst, eben nur akustisch. Dort werden also Sprachnachrichten von maximal 2 Minuten Länge verschickt.
What did people think about the new Star Wars movie? I saw it yesterday, and my opinion about it is that even though it was definitely enjoyable, I'm going to say something controversial because my opinion about Star Wars in general tends to be controversial to people who are big fans of the original trilogy, and that is I've always thought that episodes 1, 2, and 3 are better movies than 4, 5, and 6.
Wir haben hier gerade Neil Zickerman gehört, der gehört auch zu Anchor. Man hört eben auch, das ist User-Generated Content, jeder kann einfach mitmachen. Diese Audioclips werden dann in der Timeline angezeigt und jeder kann eben darauf reagieren mit Kommentaren und ihre Kommentare sind natürlich eben auch wieder akustisch und dadurch entstehen durchhörbare Konversationen.
I'm curious to hear what other people think.
Hey Nir, so Star Wars, yeah, I think you're right that they recycled the plotline from 4 and...
Genau, also wir haben hier eine neue Form des kollaborativen Podcastens, die sich da entwickelt. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel schon Musik gemacht haben, also nacheinander weg, immer eine neue Spur gepostet haben von 2 Minuten und dann einfach später ein Musikstück zusammengefasst haben, zusammen komponiert haben. So hat das eben funktioniert. Und natürlich auch WNYC und das Radiolab, die sind eben wieder mit dabei. Die veröffentlicht zum Beispiel eben auch bei Anchor Einblicke in ihre Arbeit an den aktuellen Stories, die aber eben noch nicht als Ganzes erschienen sind, holen sich Feedback von den Hörern ein, diskutieren eben wirklich in Audio dann da auch. Und diese Aufnahmen könnten später vielleicht sogar on air landen, was eben auch bedeutet, man muss nicht mehr auf die Straße gehen und Leute befragen, sondern man hat hier eben eine Diskussion im Netz.
Da werden sicherlich viele Praktikanten sehr, sehr dankbar sein. Ja. Also können wir hier und heute festhalten, Social Audio, da geht noch was und seine große Stunde wird kommen.
Also ich glaube, Anchor macht mal deutlich auf jeden Fall, was mit Social Audio alles noch möglich ist und lässt ein bisschen größer denken. Aber wenn ich mir Klemmer oder auch eben TapeRite angucke, finde ich, ist das für einen Hörer sehr viel Aufwand, wenn er aus einem Podcast eine tolle Stelle rausschneiden muss. Und natürlich ist dann eben auch die Frage, selbst wenn jemand eine spannende Stelle gefunden hat und auch ich das gehört habe und auf diesen Link komme, ob ich dann auch wirklich jetzt diesen Podcast unbedingt abonnieren werde. Was ich aber festhalten kann, ist, ich habe es nämlich selber ausprobiert, man kriegt eben zumindest mehr Aufmerksamkeit für seinen Podcast, wenn man eben diesen kleinen kurzen Audioclip mal postet.
Vielen Dank, Therese. Das waren ja viele neue Ideen und Ansätze, sehr kompakt Audios im Netz teilbar zu machen. Ich schlage vor, das alles nochmal nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de, denn diese Fülle an Ideen, die muss man sich nochmal ganz genau vergegenwärtigen.
Jetzt verteilen wir Fleißbienchen, die gehen an Death to the Mackenzies. Die Band hat im letzten Jahr ihr 5. Studioalbum rausgebracht. The Crane Technique heißt das und jetzt kommt von den Kaliforniern gleich eine neue EP hinterher. Auf ihrem Facebook-Profil gibt es schon einen Vorgeschmack zu hören oder eben jetzt hier bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. The Season of the Bitch. Damit kann eigentlich nur der Frühling gemeint sein, oder?
Turn on my radio. What do I hear? Shit has gotten so much worse. What would he do? What would he say? John is rolling over in his grave. Things don't look or feel the same. We lost the spirit that we used to have from day to day. Instant karma, it just begs. We can make a change, yeah.
Death to the Mackenzies, The Season of the Bitch bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Wenn Sie gerade vom Samstagseinkauf zurückkommen, werden Sie die Tüten schon gleich beim Ausladen aus dem Kofferraum sicher mit ganz anderen Augen sehen. Der Medienkünstler Nils Völker will nämlich unseren Blick auf Alltagsgegenstände verändern.
Ja, Nils Völker ist gelernter Grafikdesigner und eigentlich eher zufällig zur Kunst gekommen. Angefangen hat es mit einem Lego-Roboter-Set, aus dem hat er eine Zeichenmaschine gebaut oder wollte das jedenfalls tun. Und das Bauen der Maschine machte ihm dann eigentlich mehr Spaß, als die Maschine selbst zu benutzen. Und deshalb hat er begonnen, sich mit Elektronik und Programmierung zu beschäftigen und mit Materialien und ihrer Beweglichkeit zu spielen.
Heute sind seine Arbeiten hauptsächlich kinetische Installationen, die Schwarmverhalten imitieren. Zu besichtigen gerade in der Berliner MOM-Galerie. Dörte Fiedler stellt uns den Künstler und einige seiner Werke vor.
Das, was ich hier wie das stärker werdende und dann wieder abflauende Rauschen vieler Blätter mit dem dazugehörigen Wind anhört, sind tatsächlich die Geräusche von Lüftern. Rhythmisch befüllen sie 19 von der Decke einer Fabrikhalle hängende große goldene Folienkissen mit Luft und saugen die Luft dann wieder ab. Das Ganze ist eine Installation des Berliner Künstlers Nils Völker und heißt der Anzahl der Goldkissen entsprechend 19. 2015 konnte man sie in Holland sehen und hören. Völker hat viele verschiedene solcher kinetischen Installationen gebaut. Die meisten funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip. Zum Beispiel 68, eine Installation gebaut aus großen blauen Mülltüten, die jeder schon mal in der Hand hatte. 68 davon klingen dann so. Die Tüten bewegen sich mal gemeinsam, mal einzeln in einer Choreografie, die sie beinahe organisch wirken lässt. Atmende Tüten. Wenn die Luft wieder abgesaugt wird, scheinen sie wie erschöpft in sich zusammenzusacken. Völker benutzt unbewegte Alltagsobjekte, wie eben jene Mülltüten oder zu Kissen gefertigte Industrieverpackungsstoffe, die sonst auf Baustellen zu sehen sind. In mehr oder weniger großen Mengen werden sie angeordnet und computergesteuert orchestriert, bewegt, aufgeblasen und wieder entleert.
Was ich reizvoll finde, ist, dass quasi ein Stück davon, eine einzelne Kugel, ist irgendwie ganz nett, aber eigentlich auch aus so einem ganz billigen Plastik und also wie so made in China und eigentlich etwas, das man irgendwie vielleicht in so einem Effekt mitnimmt und dann liegt es aber im Regal und verstaubt. Also es ist wirklich so ein Wegwerfartikel letzten Endes. Wenn man davon aber halt 100 Stück oder irgendwie Dutzende davon hat, die dann noch so quasi sich öffnen und schließen in einem gewollten Rhythmus, wenn da so eine wellenartigen Bewegung entstehen, ist es völlig faszinierend.
Völker entdeckt die Spielzeugkugeln zufällig in einem 99-Cent-Restpostenladen. Ursprünglich sind sie eine patentierte Erfindung des Amerikaners Chuck Hoberman. Hoberman's Fairs heißen sie. Und in Spielzeugform sind sie am weitesten verbreitet. Der Mechanismus der Gelenke, die es sehr leicht möglich machen, dass sich die Kugel um ein Vielfaches verkleinern und vergrößern lässt, wird auch in Wissenschaft und Technik genutzt. Beispielsweise in der Raumfahrt für den Satellitenbau oder adaptiert für schnell zusammen- und auseinanderklappbares Zeltgestänge bei großen Militär- oder Hilfsorganisationszelten. Als Spielzeug kann man sie eigentlich nur in einer Weise nutzen. Man kann die durchbrochene Kugel hochwerfen, dann öffnet sie sich dank der Fliehkraft und wenn man sie fängt, klappt sie sich wieder zusammen.
Das finde ich auch ganz faszinierend daran. Es ist immer einfach rein ästhetisch. Einfach durch diese ganze Geometrie, die da drin steckt, ist es einfach ein interessantes Objekt. Aber gleichzeitig ist es völlig nutzlos und sinnlos. Und selbst als Spielzeug, finde ich, ist es kaum zu nutzen, weil man kann es halt nur hochwerfen und es ist auch nicht mehr. Also ein Ball, da kann man wenigstens gegentreten und irgendwie Fußball spielen. Aber mit dieser Kugel, wenn man dagegen tritt, da geht die kaputt.
Wie nutzlos die Kugel als Spielzeug auch sein mag, angeordnet und bewegt zu einem Feld von 108 Kugeln, so groß ist die Installation Völkers, werden sie zu einer Art Einheit und die Bewegung, mit der sie gemeinsam den Raum füllen, verleiht ihnen etwas Organisches. Das ist etwas, was den Installationen von Völker oft gemeinsam ist. Trotz ausgeklügelter Technik im Hintergrund und schlichter minimalistischer Ästhetik scheinen sich die Objekte allein durch die orchestrierte Bewegung irgendwie zu verlebendigen.
Es ist einfach die Bewegung, die einem am besten gefällt. Und ich nehme mal an, dass es einfach dadurch, dass es so eine organische Sache ist, gefällt es einem ganz gut. Ich weiß nicht, ob es vielleicht biologisch ist oder so.
Vielleicht funktioniert das ähnlich wie bei der Pareidolie. Dem Phänomen, das uns dazu bringt, in Flecken an der Wand Wesen zu erkennen und in zufällige Formen Gesichter hineinzulesen. Vielleicht wird durch das Sinngebungsbedürfnis des Betrachters eine bestimmte rhythmisierte Bewegung als lebensnah, organisch empfunden, dem Senken und Heben des Brustkorbs beim Atmen ähnlich. Nicht nur die Bewegungen, die er choreografiert, auch die Akustik spielt für Völker eine große Rolle. Gerade die Installationen mit den verschiedenen Kissen und Tüten erzeugen durch das gewählte Material jeweils sehr unterschiedliche Geräuschkulissen. Die Bewegungen der Kugeln klangen in der Aufbauphase von Bits and Pieces dann so.
Die Akustik spielt eine große Rolle, aber sie ergibt sich. Also ich versuche meistens nicht, die Geräusche zu imitieren oder das perfekte Geräusch zu finden, sondern das Geräusch ergibt sich meistens durch die Technik.
Und er lässt auch dem Zufall Raum.
Das ist ja so ein bisschen das, was mich auch so reizt, weil ich ja nicht aus der Programmierung oder aus der Informatik komme. Ich habe das alles ja nie wirklich gelernt.
Und so lässt er sich gerade auch von den Fehlern, die ihm als Autodidakt in der Programmierung passieren, für die Gestaltung der Bewegung seiner Installationen inspirieren.
Der Medienkünstler Nils Völker, seine Arbeiten sind noch bis zum 15. April in der Berliner Gnomengalerie zu sehen. Und eine längere Fassung dieses Beitrags von Dörte Fiedler sowie alle Links zur Sendung gibt es nach dieser Sendung auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und wir, Tim, lassen uns jetzt erstmal von der Sonne an diesem Wochenende inspirieren,
oder?
Oh ja,
das ist eine gute Idee. Und natürlich auch von dem Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt. Das gibt es nach den Nachrichten hier im Deutschlandradio Kultur, unter anderem mit einem Gespräch mit dem scheidenden Intendanten des Düsseldorfer Schauspielhauses, Günther Behlitz.
Ja, wir sind Vera Linz und Tim Wiese und wir verabschieden uns für heute mit der Band, mit der wir die Sendung auch begonnen haben, mit Water Pistol. Und von ihrer aktuellen zweiten EP Always and Never hören wir den gleichnamigen Song.
Ein schönes Wochenende. Thank you.
so sad. In those eyes I can see a hope, but honestly I feel so alone. If you're gonna go, then look me in the eye and tell me what you feel isn't more than just pride. I harm your lows 'cause they're bitter to swallow, but you don't wallow, rather burn me down. And I'm no man, you know I can't fight trouble, but you're no